Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Sonst lässt Bob Dylan auf der Bühne lieber seine Songs sprechen. Bei einem Konzert in Wien, da hat er aber vor kurzem sein Schweigen gebrochen, weil er eine wichtige Botschaft hatte. Das ist natürlich gar nicht so einfach zu verstehen, wer es nicht verstanden hat. Wir können entweder spielen oder wir können posen, hat er da gesagt. Dylan möchte nämlich nicht, dass er während des Konzerts abgefilmt und abfotografiert wird. Es war gefühlt das erste Mal seit Jahren, dass Dylan auf seiner Neverending-Tour direkt mit dem Publikum spricht. Früher, Mitte der 70er, war das alles noch ganz anders. Mit der Rolling Thunder Review war Dylan damals Gastgeber bei einem musikalischen Wanderzirkus durch Nordamerika. Eine Dokumentation von Martin Scorsese auf Netflix und ein großes Boxset wollen diese legendäre Tour jetzt einfangen, bei der Dylan damals neben neuen Songs auch seine Klassiker wie It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry spielte. Ein Ausschnitt aus der Rolling Thunder Review von Bob Dylan. Was sich aus der Box mit 14 CDs lernen lässt und ob die dazugehörige Dokumentation denn wirklich eine ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Fabian Wolf. Hallo Fabian.
Hi. Hallo.
Die Rolling Thunder Review, spreche ich das überhaupt richtig aus?
Review oder Review? Review auf jeden Fall, die Betonung auf dem View.
Gar nicht so einfach, ja. Das gilt trotzdem den meisten Fans als einer der Höhepunkte in Dylans Karriere. Wo stand er denn damals, 1975, 76?
Das wichtigste Ereignis, das damals natürlich nicht so präsent war, war die beginnende Trennung von seiner Frau, Sarah Lowndes, der ja viele Songs in den 60ern schon gewidmet hat. Und diese sich ankündigende Trennung hat er dann schon in einem Album verarbeitet, Blood on the Tracks, das dann auch vielen Fans als das Beste seiner Alben geht. Lowndes war aber noch bei der Tour dabei, genauso wie Joan Baez und der junge T-Bone Burnett. Und diese ganze Review hatte so eine bisschen elegische Qualität, so ein Abschied vielleicht in die 60er, trotzdem so eine Eventlogik, die sicher 70er, fast schon 80er ist. Und war gleichzeitig so eine kreative Neuerfindung, so wurde sie damals auch präsentiert und verstanden. Und zu dieser Neuerfindung gehört natürlich auch die Musik, nicht nur das Image. Und da ist die Geigerin Scarlett Rivera total wichtig, die den Sound der Konzerte und dann auch des Albums Desire prägt, das zur gleichen Zeit entsteht.
Diese Box, die besteht aus 14 CDs, enthält allein 5 komplette Konzerte der damaligen Tour. Wofür soll das gut sein?
Also als Bootlegs kursieren diese Konzerte ja schon länger und deswegen sind auch Fans immer ganz enthusiastisch dabei, zu bestimmen, welche der vielen Versionen von Knockin' on Heaven's Door denn die beste ist. Man muss da gar nicht eine Statistik draus machen. Diese Box eignet sich sehr gut für so ein kursorisches Eintauchen, weil man immer mal wieder sehr schöne Details findet, zum Beispiel das im Konzert in Montreal Dylan sich vor ISIS an Leonard im Publikum wendet und ihm den Song ISIS widmet. Damit ist natürlich Leonard Cohen gemeint, der damals tatsächlich dabei war. Das sind so kleine Momentaufnahmen, die dann auch immer von der großen musikalischen Qualität natürlich unterfüttert werden. Es gibt dann auch noch Studio-Sessions und so ganz seltene Outtakes und da ist wirklich Gold dabei. Also zum Beispiel eine wunderschöne Version von People Get Ready von den Impressions, also Curtis Mayfield, oder eine sehr seltene Live-Fassung von It's Alright Ma, I'm Only Bleeding.
People Get Ready, na gut, da kann man ja wirklich nicht viel falsch machen. Das ist ja ein Song, der immer wieder gut geht. Diese Box wird begleitet von einer Dokumentation, die Martin Scorsese für Netflix gedreht hat. Scorsese hat ja schon vor 15 Jahren in No Direction Home den 60er Dylan porträtiert. Ist dieser Film dann jetzt seine Fortsetzung?
Nur auf den ersten Blick, also No Direction Home war auch eine sehr verdichtete, aber trotzdem materialreiche, authentische Erzählung der 60er, die von Dylan, die mit dem Motorradunfall 1966 dann endete. Auf den ersten Blick scheint jetzt diese Dokumentation auch sowas Ähnliches zu sein. Es gibt auch ganz viel Archivmaterial. Dylan hat die Tour selbst damals filmisch festgehalten. Das 4-Stunden-Epos Renardo und Clara hat einen sehr schlechten Ruf, ist aber so als Klammerbemerkung gar nicht so ununterhaltsam in vielen Strecken. Und dazu kommen neue Interviews mit Leuten, die damals die Tour organisiert haben oder irgendwie als Regisseur angeheuert waren, um die festzuhalten. Und da zeigt sich dann dieser doppelte Boden, diese zweite Ebene, wenn zum Beispiel ein Gesprächspartner wie der angebliche Regisseur Stefan van Dorp einfach ein Schauspieler ist, weil es diesen Regisseur natürlich nicht gab mit so einem lächerlichen Namen. Das heißt, da wird dieses Spiel mit der Fiktionalität und mit dem Fakt, mit den Fakten, für das Bob Dylan ja auch bekannt ist, der ja schon in den 60ern sich einfach mehrere Biografien einfach ausgedacht und anprobiert hat. Es wird so ein bisschen filmisch, sehr gekonnt, sehr unterhaltsam übertragen, ohne dass diese Doppelbödigkeit jetzt irgendwie anstrengend wird.
Wir haben es schon erwähnt, die zweite Hälfte der damaligen Tour, die war schon ziemlich blutleer, die Luft war irgendwie raus. Wie ging es denn weiter für Dylan?
Also da kommt das eine zum anderen. Über T-Bone Burnett, der ja in seiner Band damals gespielt hat, kommt Dylan, der eigentlich sehr jüdisch in Minnesota aufgewachsen ist, tatsächlich zum christlichen Glauben, zum Christentum und macht das dann auch zum Zentrum seiner Musik. Also das sind so Alben wie Slow Train Coming, die sehr Gospel betont und sehr Jesus und Messias betont sind. Das hat natürlich damals Fans unfassbar irritiert. Also die Abkehr vom Politischen ist das eine, aber jetzt so explizite Jesus-Musik machen ist das andere. Gleichzeitig war irgendwie die expressive Qualität dieser Performance ist halt einfach unbestreitbar, dass es trotzdem immer noch so ein schwieriges Erbe geht, bei dem man nicht so richtig weiß, wie ist das jetzt zu deuten, wie ist das zu entschlüsseln. Jemand wie der Gospel-Historiker Anthony Halbert verweist dann auch darauf, dass es gleichzeitig homophobe Äußerungen zu dieser Zeit gab, die irgendwie auch damit zu tun haben sollen. Also dieses ganze Kapitel ist irgendwie noch nicht so richtig geklärt und aufgearbeitet, und jemand wie Scorsese, der ja sehr vom Katholizismus geprägt ist und damit auch sehr kämpft, wäre natürlich vielleicht der perfekte Kandidat, um diesen Evangelical Turn von Dylan in so einem dritten Teil der Trilogie zu bearbeiten.
Nochmal ganz kurz zum Schluss gefragt, die Box ohne den Film, das funktioniert wahrscheinlich, der Film ohne die Box auch, aber wenn man sich nur für eins von beiden entscheidet?
Dann kostet der Film ja nichts, wenn man sowieso schon ein Netflix-Abo hat, aber natürlich kann man eine Box in Händen halten und ein Film zerfließt ja durch die Finger wie der Sand in der Zeit.
Ist die denn schön, die Box?
Die Box ist wunderschön und es gibt auch Postkarten dazu, die man dann verschicken kann und bei Leuten angeben, dass man diese Box hat.
Rolling Thunder Review mit Fabian Wolf sprach ich über Box und Film. Vielen Dank.
Danke.